Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ganz genau so, alles auf Null, den Reset-Button gedrückt. Wir sind zurück aus dem Urlaub und zurück aus der Babypause, beziehungsweise genau deshalb eigentlich noch nicht ganz zurück, sondern nur irgendwie so halb zurück. Soll heißen, die frisch gebackene Zweifach-Mama-Frau Anna versorgt uns in all ihrem grenzenlosen Pflichtbewusstsein direkt aus dem Familienwochenbett heraus mit was für die Augen. Frau Wollner, was ist denn da los bei euch?
Ja, hallo lieber Tom, hallo lieber Rest. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Es gab da so eine kleine Fehlplanung meinerseits, also beziehungsweise hat nichts mit Urlaub zu tun, ist eher so eine Fehlplanung des Universums gewesen. Wir haben ja beide frei gehabt, parallel. Du warst wirklich im Urlaub, ich hoffe, er war sehr schön. Ich habe auf ein Kind gewartet, also auf mein zweites Kind. Das hat sich jetzt ein bisschen länger Zeit gelassen als gedacht. Das ist erst letzte Woche gekommen. Wir waren quasi bis vorgestern noch im Krankenhaus. Und jetzt jongliere ich so ein bisschen zwischen Windelwechseln, Aufräumen, Füttern, Schlafen. Deswegen melde ich mich so. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und ihr könnt mir auch hoffentlich verzeihen, wenn ich das ein oder andere Mal ein bisschen Unsinn rede. Denn viel geschlafen habe ich nicht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber ich habe natürlich trotzdem vorgearbeitet und mir vorher schon ein paar Sachen angeguckt, über die ich sehr gerne euch berichten werde, nämlich Blue Beetle, den neuen Film von DC, und die Serie Bad Behavior, die seit letztem Freitag auf Sky läuft. Das Ganze zwischen vollgekackten Windeln und Fingerfeeding.
So wird's gemacht, während ich mich seit Tagen in Abständen von gefühlt 20 bis 30 Sekunden am ganzen Körper mit Feuchtigkeitslotion einreibe, um meine kroatische Urlaubsbräune ein kleines bisschen irgendwie zu konservieren. Es gelingt so mäßig. Was habe ich da so gemacht, außer meinen Alabasterkörper in der Sonne von links auf rechts und zurück zu wenden, zwischendurch in der glasklaren, türkisblauen Adria zu baden und kalte Getränke zu mir zu nehmen? Genau, ich habe gegessen, natürlich, sehr gut. Und deshalb geht es heute in dieser Folge auch ums Kulinarische, weil nämlich morgen, Mittwoch, 16. August, die zweite Staffel von The Bear auf Disney Plus startet. Die erste haben wir letztes Jahr schon sehr gefeiert. Und die zweite setzt, finde ich, wirklich nochmal fett einen drauf. Ein absolutes Serien-Must-See 2023. Damit werde ich euch aber noch ein kleines bisschen hinhalten. Erstmal möchte ich nämlich gerne wissen, was DC im Anschluss an The Flash zu bieten hat. Der ist ja für mich bisher wirklich einer der Filme des Jahres. Und deshalb, wegen der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre mit DC-Filmen, habe ich auch ein kleines bisschen Angst vor dem blauen Käfer.
So, dann fange ich doch einfach mal an mit Blue Beetle. Ein neuer Film aus dem Hause von DC, mal wieder nach The Flash, Shazam und Black Adam. Neuer Einzelfilm, ein neuer Versuch, vieles besser zu machen, als es bisher bei DC gelaufen ist. Wobei wir uns ja bei The Flash ziemlich einig darüber waren, dass der wirklich was konnte. Jetzt also Blue Beetle in diese Superhelden-Fatigue, die wir alle irgendwie so ein bisschen haben. Blue Wer? Das ist eine berechtigte Frage, die vielleicht gerade bei euch aufkam. Kategorie der eher unbekannten Superhelden aus der zweiten, dritten, vielleicht sogar böse gesagt vierten Reihe. Es ist der erste lateinamerikanische Superheld, den DC in einem Einzelabenteuer ins Rennen schickt. Der bürgerliche Name ist Jamie Reyes, ein ganz normaler College-Absolvent, der sich, naja, nach seiner Graduation mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, zu Hause, zurück in Lateinamerika und durch Zufall auf einen blauen Skarabäus aufpassen soll, also einen mysteriösen Käfer, der allerdings Jamie anfällt und aus ihm den Blue Beetle werden lässt. Ein, ihr ahnt es, blauen Käfer mit Superheldenfähigkeiten, wie zum Beispiel Fliegen.
Der Skarabäus hat dich auserwählt, aber er gehört mir.
Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach.
Der kann nicht nur fliegen, der kann sich auch alle erdenklichen Waffen kreieren und nun ist er total überfordert mit dem Superhelden-Dasein, Jamie, weil er bisher einfach noch nicht wie Superheld war und keine Ahnung, erstmal lernen muss, wie das alles funktioniert. Und natürlich sind auch ein paar Leute hinter ihm her, also nicht direkt hinter ihm, sondern hinter dieser Rüstung, denn mit ihr hat man Macht über eine ganze Armee fähiger Hightech-Soldaten und Jamie braucht familiäre Unterstützung, die er auch bekommt. So viel erstmal zum Plot. Und bevor ich euch sage, wie ich den Film fand, kommt der Regisseur zu Wort. Angel Manuel Soto, der hat vorher Kurzfilme gemacht, vor allem 12, ein Langfilm von 2020, also 3 Jahre alt. Der kommt selbst aus Puerto Rico, das ist sein erster großer Blockbuster und dann direkt eine Comicverfilmung. Ich habe mit ihm gezoomt, keine Angst, nicht aus dem Kreissaal vor der Geburt und habe ihn erstmal gefragt, wer dieser Blue Beetle für ihn überhaupt ist.
Blue Beetle is a young charismatic character that has his family at the forefront of what makes him a superhero. He's quirky, he's funny, he acts his age, he's vulnerable, he has a great heart. He cares about his community greatly. And the love from his family is his main source of energy, if we put it that way. And the Scarab gives him the superpowers that makes him the superhero, because for me, Jaime Reyes is a hero in his own right. But the Scarab making him Blue Beetle makes him a superhero with the capacity of creating any weapon he can imagine. Not just what arsenals are at the Scarab's disposal, but what you can pick up from pop culture. So for me, being able to have fun with what I could create, that is what makes him so special to me.
It's the first time in the DC universe that we're seeing a Latin American hero as a main character. What does it mean to you bringing him to life as a director?
For me, it meant one of those things that I didn't know I wanted to do, right? I didn't know I wanted to do a superhero movie as bad as I did once I got this call. And especially being able to show a Latino at the forefront of this superhero movie came with a lot of things that could have done so many different things in my life. Being able to see myself represented as a superhero and not as a villain, and seeing how that little detail of seeing yourself on screen in a different light, how that affects the psyche of kids growing up. I see a lot of kids now that are seeing themselves and they're loving it and they want to be Blue Beetle. That's gonna change a lot. And for me, that is what I really took to heart. That for me was the most important thing.
Talking about this, how difficult was it for you to find the balance? Like integrating all the cultural references, I don't even get everyone, and not scare off audience like me.
Well, I don't think there's any reason to get scared or fear different idiosyncrasies. At the end of the day, our humanity connects us. We laugh the same way and we cry the same way. But we might love differently and we might grieve differently. And opening ourselves to the world is not an imposition. What we're trying to do is actually an invitation to see the way we live life, and maybe there's more similarities than none. And for me, it wasn't that hard. Like, as a Latino myself, it's pretty difficult to separate who I am from what I do, because what I am is what I do. And who I am, I've always had a lot of pride. So if our characters are Latino, they're gonna act the way they authentically will do it. Nothing was tried to be pushed or forced. It's just who we are. And the good thing is, like, if there's something you didn't understand, you can always ask and come in on the joke, because that's the beauty of it. That's how beautiful communication happens.
My favorite character was the grandma.
Yeah, she's the best. Nana is the best.
Thank you very much. It was great talking to you.
Same to you.
Ja, die Großmutter, die war tatsächlich ziemlich cool. Die war eigentlich sogar das Coolste am ganzen Film. Der wird gerade gefeiert im Netz für die vielen Anspielungen und das Einarbeiten der lateinamerikanischen Kultur und vor allem auch Popkultur. Dass die Oma mit Krückstock, die's Faustdick hinter den Ohren hat, die prägnanteste. Mein Problem mit dem ganzen Film, der ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht gut. Er ist solide und irgendwie ziemlich irrelevant. Also nicht nur im DC-Universum, sondern auch irgendwie im Kino. Hauptdarsteller ist Xolo Mariduena. Den kennen ein paar vielleicht von euch als Cobra Kai. Und der ist, naja, ich würde sagen, stets bemüht. So fühlt sich der ganze Film an, stets bemüht. Aber das reicht einfach nicht, um Barbenheimer vom Kinothron zu werfen.
Ja, ich hab's befürchtet. Aber dann pushen wir doch einfach nochmal The Button und blitzdingsen uns alle einfach ganz fix.
Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein.
Der Laden soll ein Publikumsmagnet werden. Wir haben hier alle Eckdaten zusammengefasst.
Wir brauchen mehr Geld.
Haltet endlich dieses Ding ab! Wie haltet ihr das aus?
Stört mich nicht.
Um euch kurz ins Bild zu bringen, Carmen, genannt Cami Bersatto, ist, obwohl gerade Anfang 30, ein hochdekorierter junger Sternekoch, der vor einiger Zeit in Chicago den ziemlich runtergekommenen Sandwichladen seines verstorbenen großen Bruders übernommen hatte, inklusive des wirklich unterdurchschnittlich begabten Bratfettpersonals in dieser Hell's Kitchen, vor der Sisyphus-Aufgabe stehend, die gammelige Pommesbude irgendwie aufzupimpen. Wie ihm das gelungen ist, falls ihr es sträflicherweise bisher immer noch nicht geguckt haben solltet, das seht ihr seit letztem Sommer auf Disney Plus. Das war nämlich Inhalt von Staffel 1 dieser unfassbar fantastischen Küchenserie The Bear. Morgen am 16. August startet endlich Staffel 2, in der die mittlerweile immer mehr zusammenwachsende Crew die neue Eröffnung des Restaurants plant. Gehobene Küche soll es jetzt sein, mitten in Chicago, genau dort, wo früher eben dieser Ranzschuppen war.
Es ist ein Facelift, keine Entkernung.
Bear, es ist irgendwie beides.
Wir brauchen 6 Monate bis zur Eröffnung.
6 Monate?
Und das ist...
Was, ambitioniert?
Überheblich.
Verrückt!
Immer noch das Chaos-Menü?
Ja, Chaos-Menü, aber durchdacht. Boah, eklig. Wir brauchen einen Reset.
Reset wäre gut. Die Truppe hat nämlich natürlich überhaupt kein Geld, muss sich also ziemlich viel davon leihen. Und zwar bei Kamis undurchsichtigem, nebulösem Onkel Jimmy. Wie schon in Staffel 1, wieder großartig gespielt von Oliver Platt. Irgendwo angesiedelt zwischen Mafia-Boss und Entrepreneur. Und damit können wir auch eigentlich mal kurz direkt beim Cast bleiben. Hauptfigur Cami Bersatto, also diesen jungen Sternekoch, spielt natürlich wieder Jeremy Allen White, dessen rechte Hand. Sydney ist mittlerweile Head of the Kitchen jetzt in Staffel 2, spielt wieder die fantastische Ayo Edebiri. Dann gibt's noch Camis durchgeknallten Cousin, Cousin Richard, der zusammen mit Kamis älterer Schwester jetzt so eine Art Restaurant-Management versucht. Und überhaupt sind eigentlich alle tollen Figuren aus Staffel 1 wieder mit dabei. Mal schnell abgekürzt. Plus, und da werde ich extra das nicht weiter spoilern, zumindest nicht, wer wen spielt, plus einige Gastauftritte, die es so krass in sich haben. Vielleicht nur mal so als Name-Dropping. Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter oder Olivia Colman, die alle wahrscheinlich auch so Fans von The Bear sind, dass sie gesagt haben, das mache ich, auch wenn es zum Teil wirklich nur so 3 Minuten Screentime sind, also dann doch deutlich mehr Cameo als Nebenrolle. Also beim Cast insgesamt nochmal wirklich eine Schippe draufgelegt, aber eben nicht nur, sondern auch in der Stoffentwicklung. Denn anstatt die da jetzt alle in Staffel 2 nur am Herd stehen zu lassen und zuzugucken, wie die sich den Arsch abkochen, ist es den Showrunnern gelungen, sich was Besseres einfallen zu lassen. Cami will ja eben ein wirklich gutes Restaurant aus diesem Laden machen. Es gibt als High-Class-Köche aber eben nur ihn und Sydney. Der Rest sind, wie erwähnt, noch wirklich immer totale Amateure. Also kriegen die jetzt erstmal alle einen Auftrag.
Die Zeit läuft. Wir schicken euch beide auf eine Kochschule.
Ich sehe hier nur noch lauter Sydneys.
Schau ihm nicht in die Augen.
Am besten wären 5 Tage die Woche.
Ja, ich kann nur freitags nicht. Samstags auch nicht.
Wann spreche ich mit dem Küchenchef?
Das tun sie.
Oh. Manche haben da Bock drauf, andere verweigern sich erstmal komplett und quälen sich durch diverse Praktika und Hospitanzen in wirklich richtig tollen Küchen. Das macht auch schon wieder so Bock, da zuzugucken. Und damit kriegt wirklich fast jede der 5 bis 6 wichtigen Nebenfiguren hier seine und ihre eigene, man kann fast schon sagen, Spin-off-Folge. Super schön ist zum Beispiel die, in der Patissier Marcus von Kami nach Kopenhagen geschickt wird, zu einem auch noch sehr jungen Typ, der ihm einerseits dann so mega krass tolle Desserts beibringt, in ihm aber auch nochmal so mehr die Liebe zum Handwerk entfacht. Das sind so Szenen, da wird mehr gezeigt als geredet. Da sprechen also die Hände und nicht die Münder. Toll gemacht. Heißt also, fast alle Figuren kriegen ihre eigene Folge, ihr eigenes Spin-off, genau. Und damit natürlich auch mehr eigene Backstory. Wir erfahren mehr über die einzelnen Charaktere. Während Kami im The Bear, was jetzt innerhalb wirklich kürzester Zeit umgebaut und eröffnet werden muss, damit die alle nicht pleite gehen, während er mal wieder mit dem selbstgemachten Druck der Sterneküche kämpft und sich außerdem auch noch verliebt, was ihm eigentlich gar nicht in den aktuellen Lebenszeitplan passt.
Den Namen, den liebe ich immer noch.
Den kannst du doch gar nicht wissen.
Natürlich weiß ich den Namen.
Wir haben niemandem den Namen gesagt.
Du hast ihn mir 100%ig gesagt.
Ich kann nicht fassen, dass du den noch weißt.
Freundin, ja oder nein? Wirklich ein High-Class-Restaurant machen oder nicht, obwohl er weiß, dass die Sterneküche ihn schon mal fast kaputt gemacht hat. Plus dazu die Struggles von Sydney, die sich durch die gesamte Chicagoer Restaurant-Konkurrenz futtert. Auch hier gibt's wirklich viele coole Cameos von echten Sterneköchen, Köchinnen. Und währenddessen so am eigenen Signature-Dish verzweifelt, der ihr einfach nicht einfallen will. Sie probiert immer und mixt Sachen zusammen und spuckt's dann wieder in die Spüle, weil sie so enttäuscht ist von sich selbst, so regelrecht getrieben von dem Zwang, ganz Großes zu schaffen in dieser Küche, die sie sich da zu eigen machen will. Und so guckt ihr das, also jetzt ab morgen Folge für Folge, alle wieder so um die 30 Minuten lang, guckt ihr das so und dann kommt mittendrin Folge 6. Die ist ein Rückblick auf ein Weihnachten im Hause Bersatto vor ein paar Jahren, als auch Kamis Bruder Michael noch gelebt hat, der in diesen Rückblenden, genau wie in Staffel 1, auch wieder gespielt wird vom fantastischen Joe Berntal. Und diese Folge, Leute, die auch völlig unvermittelt dann eine gute Stunde lang ist, die verprügelt euch 62 Minuten lang dermaßen mit einem Backblech, dass ihr nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Also eine Stunde lang gibt es in diesem Chaoshaushalt bei den Bersattos zu Hause mit Küchenutensilien in die Fresse. Metaphorisch und möglicherweise auch wörtlich. Ich brauchte danach eine Pause. Ich habe bis dahin diese ersten 5 Folgen der 2. Staffel wirklich gebinged am Stück. Nach Folge 6 brauchte ich eine Pause, weil es so intensiv war und diese ganze maximal toxische Bersatto-Familie komplett in alle Einzelteile zerlegt und damit natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass wir Kami mit seinen Neurosen und seinen Struggles besser kennenlernen, besser verstehen. Für mich im Kontext einer Serie betrachtet eine der besten, vielleicht sogar die beste Serienfolge aller Zeiten. Unfucking fassbar. Das passt alles in keine Schublade, das ist kaum zu greifen. Es ist definitiv keine Comedy-Serie, es ist aber auch kein lupenreines Drama. Auch Dramödie wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. The Bear ist hochemotionales, teils auch zynisches Kitchen-Action, Panik, Drama mit Sarkasmus, so als Cherry on top, so die Kirsche obendrauf, das gehörige Portion Sarkasmus, was euch zwischen Profiküche und dem wahnsinnigen Leben drumherum hin und her schleudert wie ein Tornado. Unfassbar gut geschrieben, ein mega Writers Room aus 10 Autoren. Vermutlich kann ich mir gut vorstellen, lief's bei denen beim Schreiben auch ähnlich wie in einer Sterneküche ab, dass so jeder für einzelne Zutaten dieser Serie zuständig gewesen ist. Großartig geschrieben und auch mutig, weil ganz nah am Herd und nah am Leben und ganz unmittelbar inszeniert, vor allem von Christopher Storer, super gefilmt vom DOP Andrew Weedy. Und auch im Editing, das finde ich hier ganz wichtig, haben die Kolleginnen und Kollegen einen richtig guten Job gemacht, weil gerade Küchen-Action musst du ja auch echt schneiden können, damit sich dieser Stress, das Tempo, die Hektik dort, also es ist ja immer die Rede in der Küche von à la minute, das ist aber hier mehr à la seconde und dieser Spruch ist auch ein ganz wichtiger in dieser zweiten Staffel, also dass es auf jede Sekunde ankommt. Das musst du auch wirklich so schneiden können, ohne dass es nach Stümperei aussieht, dass es sich genauso auf uns rüber transportiert, dass wir mit den Jungs und Mädels da zusammen in der Küche am heißen Herd stehen und das spüren, wie sehr es da auf jeden einzelnen Moment ankommt. Ganz brillant. Must-See 2023 habe ich eben schon gesagt. Ob es eine dritte Staffel geben wird, ist im Augenblick völlig unklar. Showrunner Christopher Storer würde gerne, aber ihr wisst es selber, wann da in Sachen Streik überhaupt irgendwann mal wieder irgendwas geht, weiß im Augenblick ja auch keiner so richtig. Genießt also bitte bis dahin die ersten beiden Staffeln The Bear, die zweite jetzt ganz neu ab morgen auf Disney Plus, die erste dort natürlich weiterhin verfügbar. Lasst sie euch quasi auf der Netzhaut zergehen. Es ist für mich das Beste, was ich seit Ted Lasso gesehen habe. Punkt. Nein. Ausrufezeichen. Und vielleicht gerade deshalb auch in dieser Folge noch nicht genug der Fresserei. Ich habe mir gedacht, falls ihr auch gerade so ein kleines knurrendes Sommerloch im Bauch habt, mögt ihr ja vielleicht noch ein kleines Häppchen mehr kulinarisches Kino, also einen kleinen Nachschlag sozusagen. Gemeint ist da jetzt nicht zwingend die gleichnamige frühere Sektion der Berlinale, kulinarisches Kino, sondern einfach Filme, auf die ihr vielleicht Bock haben könntet, parallel zu The Bear und wo die jetzt gerade zu streamen sind. Also so völlig obligatorisches wie Ratatouille, der natürlich als Disney- bzw. Pixar-Film auch auf Disney Plus zu sehen ist, gerade in der Flat. Oder Charlie und die Schokoladenfabrik, den gibt's auf Netflix und auf Sky in der Flat aktuell gerade. Also die, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ich habe gedacht, meine Hauptkriterien sind Realfilm und echte Koch-Action.
Was ist das denn?
Weiß ich nicht.
Sie eröffnet unmittelbar vor der Fastenzeit eine Schokolaterie?
Oh nein, das gehört sich doch nun wirklich nicht.
Sie tun Cayennepfeffer in die heiße Schokolade.
Das wird Sie in Schwung bringen.
Es schmeckt wie etwas, das ich getrunken habe, als ich ein kleines Mädchen war.
Für Ihren Mann. Kakaobohnen aus Guatemala, um die Leidenschaft zu entfachen.
Offensichtlich haben Sie meinen Mann noch nicht kennengelernt.
Offensichtlich haben Sie es noch nicht hiermit versucht.
In Chocolat, der erste Tipp, kommt Juliette Binoche alias Vian Rocher im Jahr 1959 im verschlafenen Provinzstädtchen Lansquenet-Soutane zwischen Toulouse und Bordeaux an. Und ich habe diesen Satz nicht 17 Mal geschnitten, damit er fehlerfrei klingt, sondern nur 16 Mal. Sie mietet sich mit ihrer Tochter Anouk zusammen in einer kleinen ehemaligen Patisserie gleich gegenüber der Kirche ein und beginnt so einen Schokotraum nach dem anderen aus dem Ofen und vom Herd zu zaubern. Damit macht sie sich allerdings nicht nur Freunde, denn die Fastenzeit steht bevor und die dörflichen Erzkatholiken des späte 50er Jahre Frankreichs sehen in ihr quasi den schokoüberzogenen Satan persönlich. Zum Glück gibt's noch einen unfassbar jungen und damit auch unfassbar gut aussehenden Johnny Depp als Vians Love Interest. Und das ist deshalb so bedrückend irgendwie, weil der Film nicht 40, sondern gerade mal 23 Jahre alt ist. Depp aber durchaus 40 Jahre jünger aussieht als heute in diesem Film. Es ist ganz rührendes Schoko-Kino vom Macher von Gottes Werk und Teufels Beitrag, nämlich von Lasse Hallström. Schokolade findet ihr auf Prime, auf Sky und auf Apple zum Ausleihen für die üblichen circa 4 Euro. Der nächste kulinarische Tipp führt uns ins Paris der 50er und gleichzeitig ins New York der frühen 2000er Jahre.
Bon Appetit!
Bevor sie zu einer Kochlegende wurde, war Julia Child schlicht eine in Paris lebende Amerikanerin.
Irgendwas muss ich doch tun.
Was machst du denn wirklich
gern? Essen.
Und du bist so gut darin.
Ich bin.
Ja,
du bist wirklich gut. Ich lege mit jedem Bissen zu.
Aber was hat Julia Child nun mit mir, Julie Paul, einer einfachen Bürokraft, zu tun?
Und wie läuft's bei dir, Julie?
Ich rufe an wegen meines Versicherungsantrags.
Sie können gern mit mir sprechen.
Haben Sie Entscheidungsgewalt?
Nein.
In Julie und Julia ist es zum einen die Geschichte der ehemaligen Hutmacherin Julia Child, die sich eher aus Langeweile einem Kochkurs in Paris anschließt und schließlich zu einer Art Heldin der modernen 50er Jahre Hausfrau wird, indem sie Kochbücher schreibt und im Fernsehen kocht und das Ganze oft eher unfreiwillig komisch als wirklich gut. Aber vor allem hier durch Meryl Streep, so sehenswert verkörpert, dass man wirklich schneller dahin schmilzt als die Butter in der Pfanne. Und parallel wird die Geschichte von Julie erzählt, gespielt von Amy Adams, die im Jahr 2002, so Anfang 30 ist und ebenfalls gelangweilt von ihrem Job als Callcenter-Frau. Sie beschließt, ohne große Vorkenntnisse einen Kochblog zu machen und zwar mit einem Buch aus den 50ern von Fernsehköchin Julia Child. Und so werden diese beiden Geschichten der beiden Frauen über eine Spanne von 50 Jahren miteinander verwoben. Für Meryl Streep war es damals eine ihrer zahllosen Oscar-Nominierungen und Golden Globe-Gewinne. Und Julie und Julia streamt ihr auf dem Prime-Videokanal Cinema of Hearts in der Flat. Den gibt's aber auch bei vielen anderen zum Ausleihen. Von dort einen Sprung nach 2014 zu Tipp Nummer 3 und einem Star-Ensemble rund um Jon Favreau.
Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Seien Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant.
In der Küche bestimme ich. Das war unser Deal.
Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen.
Das heißen Sie feuern mich?
Nein, ich sage Ihnen bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen.
Sie ist da. Die Kritik ist da.
Seine dramatische Gewichtszunahme lässt sich nur so erklären, dass er das ganze Essen aufisst, das in die Küche zurückgeschickt wird.
Kiss the Cook ist mal wieder so ein panne-dover denglischer Titel gewesen für den Film Chef. Also konnte man den wirklich nicht auch in Deutschland einfach so lassen, den Titel. Musste da so ein anderer englischer Ersatztitel her, weil wir doofen Deutschen mit Chef wieder nicht zurechtgekommen wären. Es ist egal, denn in dem Film mit dem doofen deutschen Kinotitel von und mit Iron Man-Macher und Marvel-Star Jon Favreau seht ihr ihn selbst als Sternekoch, dazu Scarlett Johansson und Robert Downey Jr., ne, so viel zum Thema Marvel-Connection, zusammen mit Oliver Platt, aha! Der steht also in The Bear nicht zum ersten Mal in einer Film- oder Serienküche. Und außerdem habt ihr noch Leute wie Sofia Vergara und Dustin Hoffman, also eine wirklich starbesetzte Küche rund um den Sternechef Karl Kasper, eben gespielt von Jon Favreau selbst, dessen Restaurantbesitzer Reva, Dustin Hoffman, gerade eben gehört, eine neue Speisekarte von ihm verlangt, auf die der Koch keinen Bock hat und sie deshalb verhaut und von Restaurantkritikern folgerichtig in der Luft zerrissen wird. Also macht er das, was alle Sterneköche so machen, wenn sie von Kritikern gedisst werden. Er kauft sich einen Foodtruck, einen total runtergekommenen, möbelt den auf, schnappt sich seine zwei besten Leute und seinen kleinen Sohn und los geht der kulinarische Roadtrip. Kiss the Cook oder halt Chef streamt ihr auf den beiden Prime-Kanälen Cinema of Hearts und Super Fresh in der Flat. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Prime Video die ersten 100 Unterkanäle langsam voll haben muss. Also Cinema of Hearts und Super Fresh, da gibt es den Film in der Flat, aber auch wieder auf vielen anderen Portalen zum Ausleihen für um 4 Euro. Den Rest hänge ich jetzt einfach kurz hinten dran, denn eine fast schon irgendwie ähnliche Story gab es auch 2015, ein Jahr später nochmal mit Bradley Cooper in Im Rausch der Sterne. Er als selbstverliebter, völlig verbrannter und gefallener Drei-Sterne-Koch, der nochmal neu anfangen muss. Und jetzt der Knaller dazu. Über diesen Film haben wir in eine Stunde Film gesprochen. Und zwar in den Ausgaben vom 1. und 8. Dezember 2015. Das ist also bald 8 Jahre her. Am 1. Dezember gab es die Rezension vom Film und am 8. dann nochmal ein Interview mit Daniel Brühl, der nämlich in diesem Film an der Seite von Bradley Cooper spielt. Und diese beiden fast schon antiquierten Folgen könnt ihr euch selbst heute noch anhören, wenn ihr das gerne möchtet. Zumindest bei uns auf deutschlandfunknova.de. Ich habe nachgeguckt. Ihr müsst da nur nachsuchen. Dann findet ihr die Besprechung und das Interview mit Daniel aus dem Dezember 2015. Und auch Im Rausch der Sterne ist bei vielen Streamern zum Ausleihen. Join und Prime Video haben ihn außerdem in der Flat. So, zwei als Rausschmeißer, die fasse ich an dieser Stelle aber kurz zusammen, weil sie beide dasselbe Thema haben, nämlich Ramen. Es geht also um die asiatische Nudelsuppenküche.
Meister, fängt man beim Essen mit der Suppe an oder fängt man besser mit den Nudeln an?
Du musst zunächst einmal die ganze Schale betrachten.
Ja.
Dann musst du die Dämpfe, die aus der Schale aufsteigen, einatmen und dabei das Bild intensiv ansehen. Auf der Oberfläche der Suppe schwimmen viele Ölperlen. Verführerisch glänzen die chinesischen Bambussprossen. Inzwischen sind die Algen in der Suppe aufgequollen. In der Mitte der Schale liegen malerisch die geschnittenen Frühlingszwiebeln. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Denn vor allem sind die drei gebratenen Schweinefleischscheiben, die ruhig in der Suppe schwimmen, die Hauptdarsteller.
Schon von 1985 ist Tampopo auch über diesen wirklich legendären japanischen Suppenküchenfilm von Yuzo Itami haben wir hier in eine Stunde Film schon gesprochen, unter anderem in der Folge vom 4. Oktober 22. Yes, I did my homework. Absoluter Kultfilm, den seht ihr zurzeit auf dem Prime-Videokanal, da ist der nächste. Frenetic, von dem hatte ich überhaupt noch nie irgendwas gehört, ist aber offenbar auch einer dieser 4 Millionen Prime-Video-Unterkanäle. Da gibt es den in der Flat. Und dann gibt es da auch noch, darüber hinaus habe ich ihn nirgendwo gefunden. Also wenn ihr Tampopo gerade streamen wollt, dann müsstet ihr euch wenigstens so ein Probeabo von Frenetic auf Prime zulegen. Und alternativ gäbe es dann noch Ramen-Shop von 2018, eine Singapur-Japan-Frankreich-Koproduktion. Der Film war damals wirklich Teil des kulinarischen Kinos der Berlinale, ist eine Geschichte über den jungen japanischen Ramenkoch Takumi, der nach dem Tod seines Vaters auf die Suche nach seinen familiären Wurzeln geht, weil auch seine Mutter schon tot ist, und zwar seit Takumi 10 Jahre alt ist. Und er über sie noch viel weniger weiß als über seinen schweigsamen, sehr distanzierten Vater. Ramen also als magische Verbindung über Ländergrenzen und Familiengenerationen hinaus gibt's bei Good Movies und Filmingo, also bei diesen beiden gerne auch mal genannten Indie-Portalen in der Flat, aber auch bei einigen anderen Streamern zum Ausleihen. Das sollte euch, hoffe ich, einigermaßen sättigen bis nächste Woche oder vielleicht auch noch ein bisschen drüber hinaus. Die ganzen echt sehenswerten Food-Dokus, die es natürlich auch noch gibt, habe ich außen vor gelassen mit Absicht, weil das sind ja auch noch mal Hunderte. Aber vielleicht, habe ich gedacht, habt ihr ja rund um The Bear ein bisschen Bock bekommen, euch ein paar dieser kulinarischen Filme noch mal oder auch vielleicht zum ersten Mal zu geben. Es sind auf jeden Fall alles Food-Films aus meiner Top 10. Und damit nochmal zurück ins Wochenbett zu Anna. Frau Wollner, du hattest mir irgendwas versprochen in Richtung Jugendsünden and where to stream them. Bitte sehr, die Katze aus dem Sack.
So eine kleine peinliche Schwäche hatte ich tatsächlich früher. Ich habe früher total auf Internatsfilme und Serien gestanden, also vor allem eher wahrscheinlich Filme, weil es da so viele Serien noch gar nicht gab. Also Honey und Nanny, das fliegende Klassenzimmer, Schloss Einstein, wobei das war eine Serie, aber ein bisschen anderes Kaliber als die Serien, über die wir sonst normalerweise reden. Internate müssen, das habe ich selber im eigenen Leib erfahren, nicht immer Orte reiner Freude sein, vor allem nicht in Film und Fernsehen oder in meiner eigenen Biografie, aber das ist ein anderes Thema. Auf Sky läuft seit letzter Woche eine Serie, die wirklich die Schattenseiten des Internatslebens zeigt, nämlich die australische Serie Bad Behavior. Premiere war auf der Berlinale in der mittlerweile abgeschlossenen abgeschafften Seriensektion. Und da lernen wir, also nicht auf der Berlinale, sondern in Bad Behavior, ein Internat kennen, das es zum Glück so in Deutschland nicht gibt. Die Serie spielt nämlich in Australien, im Busch, basiert auf den gleichnamigen Memoiren von Rebecca Starford. Und es geht um das Internat Silver Creek. Das ist eine Einrichtung, in die Mädchen in der Pubertät für ein Jahr kommen. Ein sehr exklusives, teures Internat, für das die Eltern ziemlich viel Geld berappen müssen, obwohl der Lebensstandard relativ gering ist. Es sind viele Mädchen, es sind Schlafsäle, es gibt kaum pädagogisches Personal. Der Ansatz ist so ein bisschen, dass die verwöhnten Kinder reicher Eltern Resilienz aufbauen sollen und abgehärtet werden sollen fürs Leben. Allerdings sind die Hierarchien unter den Teenagern ziemlich klar geklärt. Wer neu ist, muss sich schnell entscheiden, in welches Team es will. In das Team mobben oder in das Team gemobbt werden, also fressen oder gefressen werden. Und der Kniff der Serie ist, dass er auf zwei Zeitebenen erzielt. Die Serie beginnt in der Gegenwart und da trifft die 25-jährige Jo, gespielt von der österreichisch-australischen Schauspielerin Jana McKinnon, zufällig auf ihre alte Klassenkameradin Alice. Und die beiden, die sind sich nicht ganz grün, die fangen an, über ihre gemeinsame Zeit in Silver Creek zu sprechen und merken recht schnell, dass sie sehr unterschiedliche Erinnerungen haben an die Zeit, vor allem an ihre eigenen Rollen in diesem Machtgefüge der Schülerinnenhierarchie. Und dann gibt es die zweite Zeitebene. Das sind eben Rückblenden, in denen wir sehen, wie das da so war, das Schülerleben der jungen Frauen mit 15, wie Jo als Stipendiatin ankommt und sich im Überlebensmodus versucht, in dieser Hackordnung wirklich nach oben zu arbeiten und dabei gar nicht merkt, wie sie vom Opfer zur Täterin wird und ihren Mitschülerinnen das Leben zur Hölle macht. Es gibt gleich zu Beginn eine Einblendung, dass die Serie triggern könnte, also Erinnerungen an die eigene Schulzeit hochkommen könnten. Es geht gar nicht so sehr um körperliche Gewalt, wie ihr euch das jetzt vielleicht denkt. Die gibt's auch. Es geht eher um psychische Gewalt, also um Manipulation, um Heimtücke, um ziemlich fiese, hinterlistige, feige Taten. Und vor allem auch geht es darum, wie wir in unseren eigenen Erinnerungen damit umgehen. Das hat mir die Hauptdarstellerin Jana McKinnon auch während der Berlinale im Interview erzählt.
Es geht schon darum, dass Erinnerungen nicht immer das sind, was man glaubt und dass die sich auch über die Jahre einfach verändern und dass jeder auch eine ganz eigene Geschichte hat zu Dingen, die passieren und ja, sich damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht eben auch vielleicht Menschen wehgetan hat und nicht immer der gute Mensch ist, der man gerne glauben will, dass man ist. Also Bad Behavior ist ja schon der Name.
Diese Triggerwarnung, die ist absolut gerechtfertigt. Also falls ihr eben auch über den Namen Jana McKinnon gestolpert seid, die kennen wir zum Beispiel aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die lebt eigentlich in Deutschland, war während Corona aus privaten Gründen in Australien, ist ja auch österreichisch-australische Staatsbürgerin und hat sich dort bei einer Agentur gemeldet, wurde auch direkt zum Casting eingeladen und hat die Hauptrolle abgestaubt. Es ist eine starke Serie um weibliche Dominanz mit einer folgenreichen Entwicklung und Jana McKinnon, die war ganz begeistert von den Dreharbeiten, weil hier vor allem Frauen im Vordergrund stehen, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera.
Der Fakt, dass es so zentriert ist auf die Erfahrung von jungen Frauen hauptsächlich, war eines der Dinge, das mich am allermeisten angezogen hat, das Projekt zu machen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Geschichten erzählen. Und es war nicht nur vor der Kamera so, sondern es war tatsächlich auch hinter der Kamera, dass unsere tolle Produzentin Amanda Hicks hat wahnsinnig genau ausgewählt, was für Crew im Set ist zum Beispiel. Und es waren ganz viele Frauen, es waren ganz viele Transpersonen, es waren sehr wenige Männer. Und es hat einfach eine Umgebung und eine Umwelt geschafft, in der wir so emotional offen und vulnerabel sein konnten, wie es diese Serie auch wirklich gebraucht hat, weil um nichts anderes geht's.
Das, finde ich, sieht man der Serie auch an, die vor allem auch zeigt, wie Traumata in der Jugend das Erwachsenenleben noch beeinflussen. Es ist eine sehr sehenswerte, brutale Reflexion darüber, wie man so wird, wie man ist. Und was die jungen Jahre damit zu tun haben, das Ganze könnt ihr euch angucken. Bad Behavior läuft seit Freitag auf Sky. 4 Folgen sind's und jede Woche kommt eine neue dazu.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch fröhliches Streamen oder fröhliches ins Kino gehen. Wir nutzen die Zeit bis nächsten Dienstag, um langsam wieder in die Spur zu kommen, sind aber einigermaßen guter Dinge, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin passt ihr bitte schön auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Quatsch und guckt vor allem nichts, was wir nicht auch gucken würden. Und von Anna soll ich ausrichten, Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.